Verkocht und abgedreht. Der Podcast von und mit Daniel Täger und Ricky Reck.
Schland. Hiermit begrüße ich alle Hörstellungen zur 164. Folge Verkocht und abgedreht. Mein Name ist Daniel Täger, mir gegenüber sitzt Ricky Reck.
Kurz direkt vor Abflug. Direkt mit einer Einstiegsfrage an dich.
Nämlich?
Quasi eine Speedfrage zu Anfang. EM gucken oder Wurzelkanalbehandlung?
Weder noch.
Ich hab mit so einer Antwort natürlich gerechnet.
Ich habe bisher nicht ein Spiel gesehen, obwohl ich mich immer sehr, sehr genau informiere, wann, wo, welches Spiel ist, weil Köln ist ja nun mal auch Austragungsort. Und wenn das hier ist, dann sollte man tunlichst einige Straßen meiden, weil auch vieles gesperrt ist und so.
Ist tatsächlich so,
ja. Ja, also ich weiß schon ziemlich genau, wann wer wo spielt, aber mehr auch nicht.
ja, ich gucke auch nicht wirklich hin.
Aber hast du schon was gesehen?
Nein. Na, es lässt sich manchmal nicht vermeiden, mal was mitzubekommen, aber ich gucke sowas nicht. Nee. Ich lasse mich auch nicht anstecken.
Ja. Ja. Hast du dich aber auch schon mal gefragt, es gibt doch jetzt mal wieder diese Einsteckfähnchen, die man so zwischen Autofenster und Autorahmen so einklemmt, ne? Kauft man die alle 2 bzw. 4 Jahre neu oder sind die gut sortiert im Keller?
Also, wenn man danach geht, wie viele Fähnchen nach der EM oder WM auf der Straße liegen, gehe ich davon aus, dass die zu jedem Anlass neu erworben werden.
Ist das so, werden die am Finaltag einfach Fenster runtergekurbelt, dass sie rausfliegen?
Ja, ich weiß auch nicht, aber irgendwie nach diesen Veranstaltungen sieht man immer sehr viele so im Straßengraben und am Straßenrand.
Aber ich bin letztens hinter so einem Auto hergefahren und da sahen die nämlich auch alle flatschneu aus. Also so da waren die Flaggen selbst, die waren noch so von der Verpackung geknickt. Die waren noch gar nicht geflattert. Also,
Wie so ein neu gekauftes Hemd, das man anzieht, das noch nicht die Bügelfalten, sondern die Faltungsfalten hatten.
Ja, also so viel zu unserer kleinen EM-Stunde. Das war's dann auch schon mit diesem kleinen EM-Spezial.
Und ich bin relativ glücklich darüber, und jetzt muss ich mal wirklich nachdenken, ich bin ja quasi nach Diktat verreist, wenn wir hier aufhören, den Podcast aufzunehmen, und fliege nach Irland auf einen kleinen Roadtrip. Ich glaube, Irland ist nicht dabei, ne?
Habe ich bisher nicht gelesen. Ich kann es dir nicht beantworten. Falls das jetzt irgendwann mal kommt, dann würde ich es lesen.
Aber, aber ich glaube nicht. Deswegen denke ich, dass ich weitgehend verschont werde davon. Kann ich mir vorstellen.
Ja, wobei, ich bin mal gespannt, du fliegst, ne? Ja, natürlich. Fährst du nicht mit dem Auto nach Irland. Was am Flughafen los ist, weil hier in Kölner und um Kölner Autobahn ist es merklich so an komischer, so Holländer, Engländer, also so Reisebusse.
Ja.
Sehr viel, also kleine, mittlere und große Reisebusse.
Ich fliege zum Glück ab Düsseldorf. Das ist kein Austragungsort, oder?
Doch.
Ja, auch?
Oh, auch.
Nun gut. Dann fahren wir vielleicht doch eine halbe Stunde früher los.
Die Spiele sind ja immer um 15, 18 und 21 Uhr.
Ja, na also gut. Bis dann sind wir weg.
Sollte. So, hast du das GNTM-Finale geguckt, das Germany's Next Topmodel-Finale?
Ich gucke jede Folge. Natürlich nicht. Was ist passiert?
Das Finale ist, ich gucke das ja auch nicht, beziehungsweise muss ich ja gucken, aber im Prinzip gucke ich natürlich nicht. Das Finale gucke ich allerdings immer besonders gerne. Aha. Aus folgendem Grund, weil das ist ja live. Mhm. Also ansonsten zeichnen die ja irgendwie, ich glaube, zwischen Dezember und Januar irgendwie sowas, im November, Dezember, Januar, irgendwie sowas auf. Und dann wird das ja ab Februar durchgesendet und dann ist im Juni immer das große Finale und das ist live. Und das ist immer deswegen so spektakulär, weil Heidi sich immer so bescheuert in Szene setzt und selber singt. Und auch ganz, ganz, im letzten Jahr hat sie mit ihrem wie heißt der, Tom Gaulitz oder Bill Gaulitz? Ne, Tom ist es, ne?
Tom ist es, ne?
Der saß dann am Klavier und sie hat dazu gesungen und die kann einfach überhaupt gar nicht 0,0 singen. Macht es aber trotzdem, seit Jahren immer, ja, zu ihren Show-Openings. Diesmal hat sie es auch gemacht und dann war das so inszeniert, abgebrochen und das wurde dann übernommen von, man hat dann gesagt, so, ich kann doch überhaupt nicht singen, das macht dann jetzt hier die und die. Und dann kam irgend so eine Sängerin, die war noch schlechter als Heidi. Wow. Aber das sollte die richtige sein. Nee, und deswegen gucke ich das gerne, weil diese ganze Sendung ist von Peinlichkeiten, also die übertrifft sich selber in Peinlichkeiten. Wow. Von Minute zu Minute. Du kannst 2,5 Stunden da sitzen und schüttelst nur den Kopf. Und das zur besten Sendezeit. Das ist unglaublich.
Das klingt interessant.
Ja, also das ist auch wenn man da gar nichts mit zu tun hat und die Leute jetzt nicht kennt, das ist halt, du guckst dir das an und hast du Wolfgang Job in letzter Zeit mal gesehen?
Nee.
Guck mal, ich zeig dir mal eben gerade ein Foto von Wolfgang Job, der dann da auch sitzt und hast du sowas schon mal gesehen? So angetackert wie.
Oh, fuck.
Guck mal, wie die Haut, ja, an den Wangen sieht man, wie die im Ohr festgetackert ist.
Ja, allerdings. Als hätte man den jetzt irgendwie zu stramm mit Frischhaltefolie das Gesicht
foliert. Dann aber mit Frischhaltefolie und dann aber mit dem Föhn. Mit dem Föhn ein bisschen zu heiß werden.
Oh Mann.
Aber wirklich, es geht von einer Skurrilität in die nächste. Also bis hin zu, dass dann auf einmal da Job im Publikum sitzt, weil der hat auch in irgendeiner Folge hat der mitgemacht, keine Ahnung. Und also wirklich, das ist, da kann man nicht weggucken. Also sehr empfehlenswert für Leute, die auch nicht Topmodel gucken. Finale ist, ja, ist immer ein Highlight.
Ja, ein guter Tipp. Guter Tipp.
Ja. Sag mal, hast du von der Uniklinik Tübingen gehört?
Nee.
Was die Neues haben? Die haben nämlich genau das, wo wir schon öfter drüber gesprochen haben und du immer gesagt hast, das ist ja totaler Quatsch, das gibt's nicht. Die haben jetzt einen Kochroboter. Ja. Von der Firma Good Bites aus Hamburg. Die haben den ein 70.000 Euro, was heißt Roboter? Also ein Kochautomat quasi dahingestellt. Und zwar aufgrund von Fachkräftemangel.
Okay, ja. Ja.
Weil so eine Uniklinik braucht ja 24-Stunden-Betrieb. Mhm. Und insbesondere für die jetzt, also jetzt aktuell ist das noch nicht für die Patienten da, sondern nur für die Mitarbeitenden. Weil das heißt, wenn die Nachtschicht haben, dann müssen die ja nachts um 3 Uhr Mittag essen.
Ja.
Das heißt, da muss es dann, also es muss ja in so einer Klinik muss ja 24-Stunden-Betrieb, muss ja Essen da sein. Mhm. Und dieser Roboter, der kann einfach 23 Stunden am Tag kochen. 5 Gerichte. Eine Stunde pro Tag macht er sich selber sauber und macht quasi seine eigene Spülmaschine an. Aber ja, ansonsten holt er die Sachen aus der Kühleinheit, kocht zusammen, rührt, macht seinen Zack und dann kommt der fertige Teller hinten raus. Schafft 150 Teller die Stunde und aktuell ist programmiert ein Tandoori-Chicken, Linsen mit Spätzle, Nudeln, Salat oder Pulled Pork. 3 bis 7 Minuten. Zack, kommt das Essen auch raus.
Ist schon krass, oder? Aber das ist convenience-mäßig vorbereitet. Der kocht ja nicht über Stunden Pulled Pork zusammen, oder?
Ja, bei dem Pulled Pork weiß ich jetzt auch nicht, wie das gehen soll. Aber so Nudeln und sowas wird schon on point gemacht, genauso wie Gemüse. Weil ich habe so einen Bericht darüber gesehen und da der einzige Kritikpunkt war so ein bisschen, dass die Röstaromen fehlen. Mhm. Weil das sind so, ich weiß nicht, die Töpfe sehen so ein bisschen aus wie so eine Kugelhupfform.
Ja.
Und die drehen sich die ganze Zeit, damit das die ganze Zeit in Bewegung ist. Und da kannst du natürlich so richtig anbraten, glaube ich, kannst du da drin nicht, sondern ja, nicht mehr so ein heiß dünsten Schmoren, wie auch immer.
Hm.
Aber, ich meine, das ist jetzt erstmal der Anfang. Und der Typ von dieser Firma, der war auch im Interview, und der hat gesagt, so, das ist jetzt so das erste Ding, was wirklich mal in Großproduktion oder in Großauftrag gebaut wurde. Ich glaube, da ist sehr viel mehr möglich. Und muss man überlegen, 70.000 Euro bei 150 Tellern die Stunde, die es theoretisch kann, ist jetzt auch nicht so viel Geld, ne?
Nee, und vor allem wird es dann noch günstiger, wenn das mal,
ja,
irgendwie in Serie gebaut wird.
Aber krass, ne?
Ja.
und du hast bis auf, ja, ich meine, du hast natürlich, das Problem ist, was ich mich gefragt habe, der hat jetzt keine Geschmackssensoren. Das heißt, wenn die Qualität der Rohwaren sich unterscheidet oder mal mehr schmeckt oder mehr Geschmack hat oder weniger, kann der Roboter da ja nicht gegenhalten, indem er mehr würzt oder weniger, sondern es ist ja alles durchprogrammiert.
Ja, da brauchst du natürlich noch einen, der zumindest mal abschmeckt.
Aber ich meine, vielleicht ist das, also so tiefgründig war der Bericht jetzt nicht, vielleicht ist das ja so, dass einmal pro Tag da jemand hinkommt, der das alles einmal durchtestet, ob es auch wirklich in Ordnung ist oder dann noch an Mini-Stellschrauben dreht. Keine Ahnung, man weiß nicht.
Könnte ich mir fürs Restaurant vorstellen, dann bräuchte ich nur noch abschmecken und Geld zählen.
Mitte mittags einmal reinkommt und die Maschine einstellen, dann fährst du wieder nach Hause.
Den Roboter kurz ölen.
Ja, schön. Ja, aber jetzt, weil du, das war doch in der letzten Woche, wo du auch noch erzählt hast, dass Krankenhausessen so kacke ist, ne?
Ja.
Wenn man das damit auch nur auf ein halbwegs besseres oder auf ein gleichbleibendes Level heben kann, ist doch genial.
Ja, das hat echt Zukunft, glaube ich. Wird auch Zukunft haben müssen, weil es immer weniger Mitarbeiter gibt. Gerade in diesen Branchen.
Aber wie kommt das, selbst Restaurants hier in Köln verkleinern mittlerweile ihre Karte und besetzen nicht mehr alle Tische, weil die jetzt nur noch so viele Tische besetzen, wie die Küche es schafft und all sowas. Wie kommt das? Selbst in so einer Stadt wie hier.
Also am Anfang hieß es immer, die Leute sind während der Corona-Pandemie abgehauen, weil andere Branchen zahlen besser und haben bessere Arbeitsbedingungen. Aber das stimmt ja so nicht. Du kannst den Leuten bieten, also selbst völlig abstruse Summen kannst du denen anbieten und die wollen den Job nicht mehr machen.
Aber was war denn früher daran so attraktiv, was heute nicht mehr attraktiv ist?
Ich meine, früher war das ein Job vielleicht wie jeder andere. Ob du jetzt, keine Ahnung, Koch oder Elektriker oder Gaswasserscheiße oder irgendein anderes Handwerk machst. Jeder Job hatte Vorteile und Nachteile und die wurden im Verhältnis zu den Lebenshaltungskosten nicht allzu schlecht bezahlt. Und heutzutage ist das eben so, dass du, wo die Lebenshaltung so teuer geworden ist, und dazu noch der Anspruch einer astreinen Work-Life-Balance hinzukommt, gibt es so Jobs wie Koch, Metzger, Bäcker, die wirklich niemand mehr machen will.
Boah, ich dachte das letzte Tage, ich habe dabei zusehen müssen, / dürfen, wie ein Öltank im Keller, ein Heizungsöltank demontiert wird, auseinandergefräst, gesägt, geschweißbrannt wird. Als diese beiden Menschen reinkamen, kam mir ein Ölgeruch entgegen, weil diese Menschen, ich glaube, deren Haut riecht nach Öl.
Ja.
Und die waren einfach, also so wie man sich so einen Schornsteinfeger von früher vorstellt, die waren so, nur aber halt nicht so in trocken staubig schwarz, sondern die waren so ölig schwarz. Ja. Das hatten, weil die hatten wahrscheinlich schon eine Schicht vorher. Und wirklich, diese Menschen haben schon so penetrant nach Öl geschaut und haben dann in diesem, also wirklich, das ist ja so eine Sauerei. Und da dachte ich nämlich auch, wer sucht sich aus? Oh, nee, da mache ich mal eine Ausbildung. Das ist ein feiner Job. Den möchte ich gerne machen.
Das ist ja auch schon mal der Unterschied aufgefallen zwischen so einer Porsche, nicht, dass ich da oft verkehre, aber so eine Porsche oder Mercedes-Benz-Werkstatt bei einem großen Händler und der Auto-Kfz-Werkstatt hier um die Ecke beim Mercedes-Benz oder Porsche. Die haben Fliesenböden, es ist total sauber, kein Mensch dreckt sich da ein. Und bei dem Kfz-Frickler um die Ecke, die sind alle ölverschmiert. Warum? Was ist der Unterschied?
Also ich frage mich das auch, wie bei Ford, wo ich ja immer hinfahre, da liegen auch in der Annahmestelle zumindest, das ist einfach weiß gefliest. Mhm. Alles. Und das ist auch genauso sauber. Ich glaube tatsächlich, dass das was, ein bisschen was damit zu tun hat, ob das so eine Werkstatt um die Ecke ist, die auch 30 Jahre alte Autos reparieren, wo man ja so richtig tief in den Motor rein muss oder wo immer nur so 1, 2, 3, 4 Jahresinspektionen gemacht werden und vielleicht
mal per Laptop repariert wird.
Genau, und immer eine Bremse getauscht wird, wenn es hochkommt.
Ja. Ja, ich glaube auch. Also irgendwie gefallen mir die schmutzigen Werkstätten besser.
Ja. Ja, aber das ist ja auch so ein Handwerker, ne? Ist ja, ich meine, du hast ja auch schon viele Handwerker in deinem Leben gesehen, die arbeiten ja auch, es gibt ja Elektriker, die hinterlassen das genauso wie vorher. Es gibt Elektriker, die, da kannst du dann hinterher putzen und hinterher räumen. Mhm. Und ich bin immer ganz erstaunt über Handwerker, die sich selber sauber machen. Also die selber hinter sich herräumen. Also mir ist das schon oft peinlich, wo ich dann so sage, naja, lassen Sie liegen, ich feg gleich eh durch oder so.
Naja, aber es ist echt nicht selbstverständlich.
Doch, aber ich finde, eigentlich sollte das dazugehören.
Ja, das stimmt. Aber ich meine immer, wahrscheinlich täusche ich mich, aber dass so ein Kfz-Schlosser, der bis so ein Ellbogen voll Öl ist, irgendwie sich besser auskennt mit der Materie, als einer, der immer nur mit dem iPad durch die Werkstatt läuft.
Ja, das kommt drauf an, um welches Auto es geht. Ich glaube, so ein Ölverschmierter, wenn er den vor so ein aktuelles Auto setzt, dann weiß der überhaupt nicht, wo der aufgeht.
Das kann
man nicht sagen. Weil der hat das Passwort nämlich nicht.
Das kann sein.
Na gut, aber wir kamen ja über die Jobs drauf. Ne? Wie gesagt, also meine Meinung ist ja, dass das ändert sich wieder. Diese Generation, die da gerade ihr dieses komische Dasein lebt, das wird sich auch wieder ändern.
Meinst du, irgendwann wollen die Leute wieder die schmutzigen und interessanten Jobs machen?
Nee, nicht die schmutzigen und interessanten, sondern die wollen Jobs machen.
Ja, hoffentlich recht bald, weil sonst funktioniert hier demnächst nichts mehr.
Also das frisst sich ja selber von hinten auf, das Problem. Also irgendwann, ich glaube schon, also irgendwann müssen die einfach wieder ran und wieder arbeiten, weil wer soll das denn sonst bezahlen alles?
Ja, und vor allem, wer soll's noch machen? Wenn es keine Bäcker mehr gibt.
Ja.
Wenn es keine Bäcker mehr gibt, wenn es keine Köche mehr gibt, und da rede ich jetzt auch nicht vom Luxusrestaurant, sondern jedes Altersheim, jede Kantine braucht einen Koch, mehrere Köche. Wenn es die alle nicht mehr gibt.
Oder man nimmt sich so einen Roboter.
Ja. Aber noch ist das auch nicht der Weisheit letzter Schluss. Vor allem, wenn er nur 5 Gerichte kann und nicht abschmeckt.
Ja.
Ja, es wird nicht einfach. Gut, dass wir noch genügend Fußballer zusammenkriegen.
Ja, die sind ja schlecht bezahlt, mein Gott.
Ja, ja. Da besteht kein Personalmangel, glaube ich.
Boah, das fand ich ein bisschen traurig. Ich habe letztens was war das für eine Sendung? Irgendeine Sendung, wo so ein, ich und Namen, ne? Und dann auch noch Fußballernamen. So ein älterer Fußballer, wie alt war der so? Sagen wir mal,
weiß nicht. Gerd Müller.
Nee. Weiß nicht, so 50 oder so war der. Und da ging es auch so ein bisschen um die EM und der hat dann, oder ihm wurde auch die Frage gestellt, ob er denn auch sich hier für den Trainer gemeldet hat und so, ne, was jetzt Nagelsmann, der kleine Jüngling übernommen hat und aber zwischendurch auch Rudi Völler kurz gemacht hat. Ja. So, und da waren wohl viele ältere Fußballer, die sich da angeboten hatten.
Ja.
Aber der hat dann auch nochmal so ein bisschen über seine Zeit, der hat auch da, wer hieß da denn jetzt? Ich weiß es nicht. Hat auch WMs gewonnen und so. Und der so ein bisschen darüber erzählt hat, was die damals verdient haben.
Hm.
Im Gegensatz zu heute. Und das war, also ich fand das fast traurig ein bisschen zum Zuhören. Weil die haben das für, also das war ein Gehalt, ne, maximal, was die da bekommen haben. Da ging es nicht um irgendwelche Millionen im Jahr. Sondern die haben Fußball gespielt und konnten davon leben, sagen wir mal so.
Ja, genau. Hm? Und viele von denen, gerade so die 70er, 60er, 70er, 80er Jahre Fußballer, die haben oft nach ihrer Karriere die Kohle, die sie verdient hatten, irgendwie in irgendwas investiert. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Autohaus oder irgendwie sowas. Und viele haben Kohle in den Sand gesetzt und mussten irgendwann wieder arbeiten gehen.
Ja, oder.
Weil die hatten auch keine Manager, die sich um die Kohle gekümmert haben und so.
Irgendwelche Kindermannschaften trainieren.
Ja, ja, genau, nebenbei.
Guck mal, heutzutage, die machen dann einfach Eisdielen und Dönerketten auf.
Ja. Egal, wie viele Dönerläden es schon gibt in der Stadt, Polly macht immer noch eine weitere auf.
Ja, und die laufen.
Anscheinend. Obwohl die in Euskirchen, an der ich hin und wieder mal vorbeikomme, die sind mal leer.
Echt? Mhm. Die sind auch qualitativ sehr schwankend, habe ich gehört.
Ja.
Also ich war da mal, fand den eigentlich jetzt ziemlich gut und habe dann von einigen gehört, dass die auch, also je nachdem, wer die dann, ich weiß gar nicht, wird das verpachtet?
Wahrscheinlich. Oder so ein Franchise.
Oder für, also eins, irgendwie so ein System, und das kommt wohl sehr, 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 sehr drauf an, wer den Laden führt.
Mhm. Ja, kann ich mir vorstellen.
So, zum Tipp der Woche meinerseits.
Der Tipp der Woche.
Mal wieder was aus dem Fernsehen.
Ja. Warum nicht?
Kennst du die Sendung? Natürlich kennst du die Sendung, aber kennst du Tagesschau von vor 20 Jahren?
Selbstverständlich.
Ne, das gibt es auf den öffentlich-rechtlichen und dritten Programmen gibt es, ich weiß gar nicht mehr, zu unterschiedlichen Uhrzeiten kommt immer mal eine Tagesschau von vor 20 Jahren. Mhm. Und ich bin da in letzter Zeit immer total oft dran hängen geblieben, weil ich kenne die Sendung noch von früher und auch aus der Kindheit, weil mein Vater die dann gerne geguckt hat. Und das waren dann ja immer so 80er, 90er Nachrichten. Aber jetzt mittlerweile, selbstverständlich ist, das sind das Nachrichten von 2004.
2000, ja.
So, und da bin ich in den letzten Tagen immer, weil ich immer zu der Uhrzeit Fernsehen geguckt habe, bin ich dran hängen geblieben. Und 2004 habe ich einfach meine Ausbildung angefangen. Mhm. Und das ist so witzig zu sehen, zum einen, wie noch Fernsehen gemacht wurde und selbst so Tagesschau-Beiträge. Also wie hip und wie 90er selbst die Tagesschau da war. Abgesehen davon, dass es natürlich noch 4:3 war. Und was die Leute da, also man sieht jetzt schon, wo man denkt, so, mein Gott, was die Leute da anhatten.
Mhm.
Also richtig, also das war noch frühe 2000er, einfach ganz klar.
Ja, es ist ja überhaupt so, dass die Jahrzehnte, was die kulturellen Sprünge angeht, also musikalisch, im Fernsehen, die Mode und so weiter und so fort, die gehen ja, diese Phasen, die sind nie von 1970 bis 1980 und von 80 bis 90 und von 90 bis 2000, sondern die fangen meistens in der Mitte des Jahrzehnts an.
Ist das, meinst du?
Ich hab das lange Zeit beobachtet und habe dann auch mal was darüber gelesen und es ist tatsächlich so. Und wenn du dir zum Beispiel so, die Art, wie zum Beispiel Musik produziert wurde in den 70ern, da gab es so zwischen 73, 74 um den Dreh, gab es einen riesen Sprung, weil die plötzlich alle zum Beispiel viel mehr Spuren hatten, auf denen die produzieren konnten. Hm. Ich weiß nicht, wie es bei Videotechnik war, aber da gab es wahrscheinlich auch einen ziemlichen Sprung, was die Qualität anging.
Ja, ja, klar. Gerade Anfang der 2000er, als es dann wirklich von auf zum Digitalband, also dann immer noch Band, aber Digitalband hinging. Das war ein richtiger Sprung.
Ja, genau. Oder wenn du dir die Klamotten anguckst, irgendwie Anfang der 80er sahen die Leute tatsächlich noch aus wie das, was wir unter 70er verstehen. Mhm. Und Anfang der 90er, so als so die ersten Grunge-Bands und so kamen, viele Leute haben noch 80er-Jahre-Klamotten getragen. Also die 80er haben sich quasi bis in die frühen 90er gezogen.
Aber dann müsste ja jetzt aktuell gerade eigentlich ein Wechsel sein.
Genau, genau. Ich weiß, ich kann nur nicht sagen, was die 2010er, ne, was haben wir denn jetzt, 2024, was die 2010er-Mode war.
Keine Ahnung.
Keine Ahnung. Also
jetzt geht es auf jeden Fall seit einem Jahr wieder los, oder seit einem halben Jahr oder einem Jahr, wie das die so die Jüngeren wieder so diese weiten, zu langen Hosen tragen.
Stimmt, ist mir auch aufgefallen. Mhm. Und siehst du, wieder Mitte des Jahrzehnts, 2004.
Mhm. sieht auf jeden Fall so richtig bescheuert aus, finde ich. Also, ja. Das ist ein Hosentrend, der muss schnell wieder weg.
Das ist sehr unattraktiv irgendwie, ne?
Ja.
Sagen die Experten.
Danke, die Mode-Experten. Ja. Ja, auf jeden Fall Tagesschau von vor 20 Jahren. Gibt es bestimmt auch in der Mediathek. Einfach mal reinzappen, ja. und ein bisschen nostalgisch sein.
Ist ja, witzig. Gute Sache. Mein Tipp der Woche. Nicht zum ersten Mal, aber ich erinnere gerne wieder daran, falls ihr mal Lust habt, in die Eifel zu kommen. Jetzt gerade fängt wieder das Nettershammer Scheunenkino an, das von Juli bis August läuft. Mhm. Ein Programmkino in der alten Scheune. Ist total super geil. Mit richtiger Kinotechnik, also große Leinwand und digitaler Projektor und so.
Wollte ich gerade fragen, habe ich bestimmt schon mal gefragt, aber ist wirklich, also jetzt nicht einfach so ein Beamer dahingestellt, sondern...
Nee, das ist ein richtiges Kino mit Kinotechnik und relativ aktuellen Filmen.
Och, wie viele Plätze?
Ich glaube so um die 60. Geschätzt über den Daumen.
Ach, das ist ja in Nettersheim, ist das?
In Nettersheim. In der alten Scheune mit, es fing alles an mit alten Sofas und Strohballen, bis die Feuerwehr denen einen Strich durch die Rechnung gemacht hat.
Natürlich.
Ja. Und dann wurde das ein bisschen professioneller und die haben richtige
jetzt,
Stühle.
Jetzt sind es Plastikstroh.
Genau. Das ist richtig cool. Richtig cool. Gibt auch was zu trinken und zu essen und so. Das ist gut gemacht.
Oh, bis wann geht das? Da hätte ich mal Interesse dran.
Juli bis Anfang August, glaube ich. Es gibt auch eine Webseite mit dem Kinoprogramm. Ich glaube, es ist tatsächlich Scheunenkino-Nettersheim.
Guck ich mir an. Das ist ein sehr cooler Tipp.
Finde ich gut. Coole Sache.
Komm, dann schieße ich direkt nach, was ein Tipp / komplett unnützes Wissen ist.
Ja.
Ich konnte es nicht einordnen, ob es jetzt ein Tipp wird oder unnützes Wissen. Für alle die jetzt kein iPhone haben, müssen, glaube ich, jetzt sich langweilen, weil es geht um ein iPhone. Aber ist dir mal aufgefallen, dass die iPhone-Kamera eine Makrofunktion hat?
Du eine Makrofunktion? Ja, ich wusste also das schon. Ich habe es noch nie gebraucht.
Also sprich, du kannst da, also so ein, wie heißt das, die Naheinstellgrenze super kurz machen. Du kannst, also wenn du die Kamera so an so einen Zettel oder an irgendwas heranführst, dann schaltet die irgendwann um und zack, wird das dann wieder scharf, wo es eigentlich schon unscharf ist, weil man so nah dran ist, wird es dann auf einmal wieder scharf.
Das stimmt.
Und wenn man dann ganz nah dran geht und dann auf Zoom zweifach oder dreifach zoomen geht, du kannst fast, also du kannst, auf der Haut kannst du die Poren sehen. Also das ist wirklich ein Mikroskop. Und das ist, also siehst, wenn du auf so ein Blatt Papier gehst, siehst du die Papierfasern.
Wow.
In scharf und in, das ist echt, also es ist nicht Makro, sondern es ist wirklich ein Mikroskop. Muss man ausprobieren.
Erstaunlich. Was ein Handy alles kann, was ein Telefon alles kann.
Da brauchst du allerdings Licht für. Im Dunkeln funktioniert es natürlich nicht so gut.
Ja, im Dunkeln sehe ich ja selber ja auch nichts.
Stimmt. Bei dir ist ja immer taghell.
Ja. Ja, ist auch ein schöner Tipp, beziehungsweise unnützes Wissen. Mein unnützes Wissen, ich mache mir seit einer Woche Gedanken um die Ananas.
Die Ananas.
Okay, ich gebe zu, ich mache mir nicht wirklich Gedanken darum, aber es ist mir irgendwie vor die Flinte gelaufen, dass die Ananas irgendwie ein sehr komisches Gewächs ist.
Ja.
Das enthält irgendwie komische Stoffe, zum Beispiel Bromelain, ein Enzym, das Proteine spaltet und eben auch die auf der Mundschleimhaut. Und deswegen brennt die Zunge bei manchen Leuten, wenn die zu viel Ananas essen. Mhm. Und 7-mal häufiger bei Frauen.
Erklär mir mal eben gerade, ich weiß gerade nicht mehr warum, Aber wenn man zum Beispiel in Australien ist, soll man Ananassaft trinken.
Warum das denn?
Ja, habe ich dich jetzt gerade gefragt, warum, weil ich vergessen habe, warum. Aber ich weiß, weil mir das schon öfter erzählt wurde, dass da immer Ananassaft die große Empfehlung ist.
Vielleicht, weil das gerinnungs- und entzündungshemmend ist.
Ich reiche es nach. Ich muss jemanden fragen.
Ich war schon so oft in Australien und nie hat mir jemand nahegelegt, Ananassaft zu trinken.
Boah, ist das wegen Dehydrieren? Irgendwas ist in der Ananas drin, von diesen ganzen komischen Stoffen, die du da gerade auch gesagt hast. Ich reiche es nächste Woche nach.
Ein anderer Stoff, der drin ist, ist Tryptophan. Und das ist quasi wie so eine Droge light, weil das nämlich etwas stimmungsaufhellend wirkt. Also wer schlecht draufkommt, der sollte vielleicht mal ein Gläschen Ananassaft trinken.
Oder eine ganze Ananas essen.
Oder eine ganze Ananas, genau. Mhm. Nee, ist ein komisches Ding irgendwie. Das ist,
es sieht auch einfach ziemlich komisch aus.
Ja, das stimmt. Und um da ranzukommen, um an das Essbare ranzukommen, das ist auch ganz schön viel Arbeit.
Und magst du es oder nicht?
Eine gut gereifte Ananas ist schon lecker.
Ja, ich bin mir immer nicht so sicher, ob ich Ananas gut finde oder nicht.
Ja, doch. Also ich mag das schon. Also so direkt von der Frucht. Aus der Dose ist das ein bisschen seltsam. Also ist so übersüßt irgendwie. Also so eine richtige Frucht, die man so auseinander schnitzt.
Die schon ganz lecker. Und außerdem hat die Dosen-Ananas, genauso wie alles aus der Dose, hat ja keine Konsistenz mehr.
Diese, das stimmt.
Diese Beißstruktur von Ananas ist ja, wenn, dann das Interessante daran.
Aber das ist eben das Geile an Mandarinen aus der Dose. Ich liebe die Dinger.
Ja, das ist schon gut. Mhm. Aber die, ganz ehrlich, die sollte man nicht essen. Ne?
Nee.
Weißt du, wie die nämlich gemacht werden?
Irgendwas ganz Böses. Werden die mit irgendeiner Chemie werden die enthäutet oder sowas? Mhm.
Die werden also aufwendigst mit Chemie enthäutet und dann nachher nochmal irgendwie gewaschen. Das Ganze passiert wo? Natürlich in China, egal welche Dosenmarke das ist, die werden dann geschickt.
Ja, genau.
Und warum passiert das in China? Weil die übrig gebliebenen Chemikalien sind so hochgradig umweltgefährdend.
Dass sie da das direkt in den Fluss entsorgen können, aber hier ginge das nicht.
Ja.
Hier wäre es also viel zu teuer.
Ich finde die auch immer lecker. Seitdem finde ich die immer noch lecker, denke aber jedes Mal daran, dass wahrscheinlich gerade ein großer Flussabschnitt vergiftet wurde.
Ja, das sind so Dinge aus meiner Kindheit irgendwie. Früher gab es, zu meiner Kindheit gab es Mandarinen und ich glaube, Aprikosen oder Pfirsiche gab es nur aus der Dose.
Was ich manchmal mache heutzutage noch, was wirklich geil ist, so einen kleinen Becher Naturjoghurt und eine kleine Dose von diesen Mandarinen einfach zusammenkippen.
Ja, ist nicht schlecht.
Hast du so diesen säuerlichen Joghurt mit den schon recht süßen Mandarinen.
Ja. Jener Eifel machen die Omas gerne so einen Käsekuchen mit Mandarinen drin.
Ach, geil. Das finde ich, der einzigen Kuchen, den ich ja esse, der muss oben zu 100% mit irgendeiner Frucht belegt sein. Also ob es jetzt diese Mandarinen sind oder Erdbeeren oder Himbeeren, das sind also nur dann esse ich Kuchen, wenn es einfach 100% Früchte oben drauf sind. Und sei es aus der Dose. Ach, ich bin schon wieder Hunger.
Ach ja. Ach, ein Döschen Mandarinen jetzt.
Weißt du, was da gut passend tut?
Kommen wir zur Rubrik Weiß er es nicht oder weiß er es doch? Frag den Eifelkoch.
Geht auch ganz schnell, glaube ich. Ich habe dir doch kürzlich ein Bild geschickt von so einem Vorspeisensalat.
Ja.
Und jetzt abgesehen von dem, was da so auf dem Teller war, aber hast du ja auch den Teller so witzig mokiert. Mhm. Wie wichtig ist die Qualität? Oder wie wichtig der doch, wie wichtig ist die Qualität von so einem Teller in der Gastro? Weil das war jetzt, beschreibt man, ich weiß nicht, wie nennt man diese Teller, diese Möchtegern-Keramik?
Das ist irgendwie weiß gefärbtes Glas. Also es ist kein Porzellan, kein gebranntes Porzellan, sondern billigstes Glas.
Kennt man so aus Kantinen oder?
Ja, genau.
Oder also so billigst Teller.
Ja, genau, die sind ziemlich billig. Ja, ich meine, aus Sicht der Gastronomie ist es so, dass die Teller möglichst alt werden. Also deswegen Hotelporzellan, das ist widerstandsfähiger als zum Beispiel Ikea-Porzellan.
Ja, echt?
Also? Ja, ja. Mhm. Weil wenn das jeden Tag 100 Mal durch die Spülmaschine und eine Gastro-Spülmaschine läuft, die natürlich etwas weniger Rücksicht auf das nimmt, was da drin ist, bei 95 Grad oder so, da ist dann so ein einfacher, billiger Porzellanteller, der ja auch quasi mit so einer Glasur beschichtet ist, der ist dann schnell durch. Mhm. Hotelporzellan lebt meistens länger.
Aha, okay.
Und darüber hinaus hat es natürlich was zu tun mit dem Anspruch, den du hast beim Anrichten. Es gibt natürlich Restaurants, die irgendwie für jedes Gericht einen anderen Teller haben und irgendwelche super duper teuren, gebrannten, blauen Porzellansachen haben und so. Alles schön, aber die halten meistens auch nicht lange, auch wenn sie teuer sind.
Also ich bin ja immer Fan, also deswegen frage ich, von eigentlich im Prinzip sehr, sehr schlichtem.
Ich auch.
Ja. Geschirr irgendwie, ne? Weil es gibt ja genau, was du gerade sagst, so Läden, wo du dann so blaue oder so braune Teller, weil das irgendwie zum Gericht sein soll, schick sein soll. Es gibt so komische Teller, die eher aussehen wie so ein Blumenunterpott mit so einem aufrecht stehenden Rand. Kennst du die?
Ja.
Hm. Da kannst du überhaupt nicht von essen, weil du die mit Messer und Gabel da gar nicht richtig reinkommst.
Ja, genau. Ja, ja.
So, weil der Rand einfach im Weg ist. So. Und das sieht gut aus, aber man kann einfach wahnsinnig unpraktisch essen. So.
Das stimmt, ja, ja. Nenn mich konservativ. Ich habe am liebsten weißes Geschirr und runde Teller. Ich hasse eckige Teller.
Ja. kennst du diese in Anführungsstrichen schicken Messer, wo der Griff nicht aufrecht ist, sondern so quer. Das heißt, wenn du das Messer, warte mal, wie ist das, wenn du das Messer ablegen willst, dann stellt sich das immer wieder so auf,
weil
der Griff einfach um 45 Grad falsch, um 90 Grad falsch angebracht ist. Könnte ich ausrasten.
Ja, echt gute Idee, aber zum Essen unmöglich.
Was ist daran gut?
Weil man weil die sich hinstellen quasi.
Ja, nee, aber ich will das ja nicht. Also. Ah, was Scheiß.
Nee, also da bin ich echt super konservativ. Ein runder weißer Teller ist für mich das Nonplusultra.
Oder wie heißen die, diese chinesischen Suppenlöffel, diese Keramiklöffel, die man einfach nicht in den Mund kriegt.
Die kriegst du nicht in den Mund. Nee.
So Behelfsschüsseln, um das von
der Schüssel
in den Mund zu transferieren.
Schüssel mit Griff.
Das kann auch nicht der Ernst sein eigentlich, ne?
Die Chinesen schlürfen ja aus diesen Löffeln. Also das dürftest du bei uns im Restaurant ja gar nicht machen. Aber die setzen sich ja quasi den Löffel an die Unterlippe und schlürfen dann die Suppe daraus.
Ah, ja. Okay, bleiben wir dabei. Konservative weiße runde Teller. Bin ich voll dafür. Ich weiß nicht, ob ich dich sowas schon mal gefragt habe, aber ich glaube nicht. Bekommst du manchmal Kritik als Koch oder im Restaurant, weil du etwas in Anführungsstrichen richtig machst oder authentisch machst?
Ja.
Also es gibt ja so Leute, die wollen so in Anführungsstrichen wie immer. So, also ja. Ich bin auf die Frage gekommen, weil ich habe letztens bei so einem Lieferdienst in einer Pizzeria was bestellt, habe mir die Bewertung durchgelesen und ganz viele der Bewertungen waren bei der Pizza, dass die dass der Teig zu kross war und der Käse zu gummiartig, wo ich dachte, okay, das ist Mozzarella, da bestelle ich.
Perfekt gemacht.
Genau, perfekt. Und die Leute haben sich tatsächlich über genau diese richtigen Pizzamerkmale echauffiert in den Bewertungen.
Ich habe tatsächlich solche Sachen erlebt, wie dass, sagen wir mal, in den ersten 5 Jahren meines Restaurants, wo ich mir noch nicht so hundertprozentig mein Publikum erkämpft hatte, da ist jede 10. Forelle zurückgekommen, weil sie vermeintlich nicht durch war. Mhm. Und da habe ich dann festgestellt, dass ältere Damen und Herren gerne den Fisch
tote Forelle
ziemlich tot gebraten haben wollen, weil so ganz leicht glasig essen die nicht. Mhm. Und zum Glück passiert das heute nicht mehr sehr oft.
Okay, ich meine, du machst jetzt auch nicht so Länderküche, aber ich kann mir schon vorstellen, dass man manchmal so Sachen zu richtig machen will oder das meine ich, oder so authentisch, und dann sitzt
authentisch,
da
ja.
so ein Gast und denkt so, das schmeckt ja gar nicht.
Oder
das
schmeckt ja überhaupt nicht, so nicht wie im letzten Urlaub auf Malle.
Ja.
Hm. Ja, nee, aber zum Glück habe ich solche Fälle nicht sehr oft, aber ich kenne das Problem.
Okay. Ja, aber das ist ja gut schon mal. So, letzte Frage, die sich eigentlich immer stellt. Kurz und heiß oder lang und nicht so heiß? Und was benutzt man wann? Also, soll ich es konkretisieren? Oder
ja, konkretisieren
mal. Hast du komische Bilder im Kopf jetzt? Nee, es gibt ja, ob jetzt im Ofen, in der, im Oberhitzengrill oder so in der Pfanne, man kann ganz heiß, ganz kurz braten, kochen, backen oder halt über längere Zeit lang. Und bei einigen Sachen gibt es immer Diskussionen, wie man es denn jetzt machen soll.
Oh, eigentlich gibt es, wenn es jetzt um spezifische Fleischteile geht zum Beispiel, gibt es in der Regel ja nur eine mögliche Methode der Zubereitung. Das heißt, eine Rinderschulter kurz und heiß, die wirst du nicht essen können. Ein Steak kurz und heiß ist genau richtig.
Also weil wirklich nur die äußerste Schicht dann heiß und durch wird in dem Fall.
Ja, es gibt einfach Fasern, im Übrigen auch teilweise bei Gemüse. Die brauchen eine lange Garzeit, damit sich das Kollagen im Fleisch zersetzt und also dieses Bindegewebe und damit das Fleisch quasi weich macht. Und es gibt Fleischteile, die edleren Stücke, die eben von Natur aus schon weich sind, kaubar, essbar sind, die man eigentlich nur noch von außen anbräunt. Mhm. Und dann nur so weit gart, wie man die haben möchte, also Medium, Englisch oder so.
Und dann wäre ja die Frage, gerade bei so Fleisch gibt es ja die Technik, zuerst mit einer niedrigen Temperatur zu garen und dann nochmal heiß in die Pfanne zu tun.
Ja.
Oder es gibt ja auch die Möglichkeit, irgendwie andersrum, ne? Also
ja, man kann rückwärts garen.
Scharf anbraten. Das heißt rückwärts, ne?
Rückwärts braten ist, wenn du das Stück Fleisch erst garst. Ja. Nee, erst garen, dann bräunen. Das wäre rückwärts. Mhm. Weil in der Regel schmeißt du ein Steak zum Beispiel in die sehr heiße Pfanne, damit das sehr schnell Röstaromen annimmt, und dann drehst du die Hitze ein bisschen runter, um den richtigen Gargrad zu erreichen. Das wäre vorwärts.
Ich habe das nämlich irgendwann mal gemacht, das ist auch schon Jahre her, und das war ziemlich schlecht. Knallheiß in der Pfanne anbraten, so ein Steak, und dann irgendwie bei 60 Grad in den Ofen.
Das ist eigentlich Restaurantstandard.
Aber das ist mir ausgelaufen wie ein nasser Sack.
Das überrascht mich, weil eigentlich dürfte das nicht passieren.
Echt, aber weil auch das Angebräunte, das, ich sag mal, das Knusprige, oder nee, ja. Ne, aber das ist auch total latschig wieder geworden.
Was gerne gemacht wird in Restaurants, wo gerade die sich auf Steak spezialisieren, wo es eher, sagen wir mal, dicke Stücke gibt, die werden scharf angebraten, also gebräunt, dann bei niedrigerer Hitze in den Ofen und dann kurz bevor die auf den Teller gehen, nochmal ganz kurz durch eine glühend heiße Pfanne, damit die von außen nochmal ein bisschen Hitze abkriegen.
Ah, das könnte natürlich so ein Trick sein. Ja.
Da musst du nur eben aufpassen, wenn du relativ dünne Steakstücke hast, also so ein Daumen dick oder so, dann hast du die natürlich schnell durch dann hinterher. Mhm. Also einen gar grad zu weit.
Ah, verstehe. Ja gut, aber bin ich auch drauf gekommen, weil das ist, wenn man irgendwo Rezepte im Internet liest oder irgendwas, ist immer darunter die Frage, halt kurz heiß oder lang nicht so heiß.
Also es gibt wenig Fleischstücke, die man auf beide Arten zubereiten kann. Mhm. Ein Schweinenacken, da kannst du einen Braten machen, kannst du aber auch kurz auf den Grill hauen. Sowas funktioniert, weil das relativ viel Fett hat und so und nicht sehr schnell trocken wird. Aber
Und jetzt mal sagen, bei so es gibt, manchmal greift man so richtig in die Scheiße bei so Hackfleisch, ne? Dann schmeißt er das in die Pfanne,
ja.
dann läuft das aus und dann kocht das in seinem eigenen Saft.
Ja, genau.
Und dann gucke ich immer, dass ich auf höchster Flamme erstmal das Wasser wieder rauskoche, ja. um das Fleisch überhaupt anbraten zu können.
Ja, genau.
Weil es ist ja schon komplett durchgekocht.
Ja, du kriegst es kaum noch braun. Ne? Also irgendwie, wenn du einen großen Haufen Bolognese-Soße kochen willst oder schmeißt irgendwie 500 Gramm Hackfleisch in die Pfanne, das kriegst du nicht mehr braun. Da ist so viel Wasser drin. Ja, eigentlich kannst du es nur in zwei Pfannen anbraten oder so.
Ich habe das, genau, hab das schon mal gemacht, mit durch ein Sieb gegossen und ja. von vorne angefangen.
Dadurch verlierst du natürlich auch Geschmack, weil der Fleischsaft ist natürlich auch da drin.
Ja, ich glaube, bei so einem Hack, weil es so ausläuft, ist eh nicht so viel Geschmack.
Ja, ich glaube, das ja, ist nicht viel mit Geschmack, das stimmt. Ja.
Das waren die Antworten vom Eifelkoch. Und wie immer, er wusste es doch.
Ich hätte ein kleines Wen oder was für dich. Aus aktuellem Anlass.
Wen oder was gibt es wirklich?
Aus gegebenem Anlass?
Fußball. Aus gegebenem Anlass. Ja, Fußball-EM-Europawahl, die wir ja gerade hinter uns haben. Da habe ich mal einfach fünf zufällig zusammengestellte Fakten.
Das ist jetzt so ein bisschen so, als würden sich Blinde über Farben unterhalten, oder?
Ja, aber das ist ja unsere Spezialität hier bei Frau Koch schon abgedreht. Ja. fünf Fakten, eine davon ist gelogen. Mhm. In Europa werden mehr als 200 heimische Sprachen gesprochen, wovon 24 als Amtssprachen der EU anerkannt werden. Baskisch ist die älteste Sprache in Europa. Mhm. 80% unserer Gesetze werden von der EU vorgegeben.
Ja.
Die Briten sind nicht die einzigen, die aus der EU ausgetreten sind. Oder das einzige Volk, das aus der EU ausgetreten ist.
Boah.
Das ist gemein, ja. In Island gibt es keine Moskitos.
Also keine Moskitos, ne?
Keine Moskitos. So.
200 Sprachen in der EU. Welche? Also sagen wir mal, jedes Land hat ja schon mal eine Amtssprache.
Ja.
Jetzt haben einige Länder oder ein paar haben die gleiche Sprache. Das heißt, da müssten ja, sagen wir mal, pro Land so 30 Sprachen existieren.
Im Durchschnitt.
Nee, warte mal, 200? Nee, was habe ich gesagt? Nee, Quatsch, 4, 5. 5 Sprachen oder so.
Ja.
Da ist aber, Dialekte sind da jetzt nicht gemeint, ne?
Nee, Sprachen.
Schiebe ich mal kurz nach hinten. Baskisch, die älteste Sprache. Mir eigentlich auch nicht vorstellen. 80% der Gesetze der EU, weil vorgegeben heißt, dass die niedergeschrieben sein müssen oder
nee, dass Land die,
existieren müssen.
die werden sich in der EU ausgedacht, also im Europaparlament, durchs Europaparlament ausgedacht, und die müssen in den einzelnen Staaten umgesetzt werden.
80% von den in Deutschland existierenden.
Genau.
Kann ich mir auch nicht vorstellen. Also ich glaube, das ist alles Kappes.
Alles.
Ich glaub, das ist alles Kappes. Die Briten sind nicht die einzigen. Wer ist denn schon mal aus der EU ausgetreten? Gab es schon mal jemanden, der aus der EU ausgetreten ist? Und in Island gibt es keine Moskitos. Jetzt weiß ich ja nicht. Echt. Island ist ja immer viel nördlicher, als man wie denkt, ne?
Ja.
Es könnte natürlich sein, dass da einfach zu kalt ist für so Moskitos. Und dass das auch nicht stimmt. Also eigentlich stimmt hier gar nichts, was du mir jetzt gesagt hast. Aber du willst mir jetzt erzählen, dass vier davon stimmen?
Ja.
Jetzt glaube ich nicht. Du kannst mir jetzt viel erzählen. Aber das ist doch alles Kappes. Ja, ich zähl mir mal diese 200 Sprachen bitte auf.
Also ich kenne die natürlich nicht alle, aber allein in Deutschland gibt es ja nicht nur Deutsch, sondern auch Sorbisch zum Beispiel. Mhm. Die Sorben sprechen ja ihre eigene slawische Sprache. Was gibt es denn noch? Also in Deutschland gibt es natürlich auch noch Dänisch. Aber Dänisch ist ja eh eine Sprache der EU. Aber dann gibt es Sachen wie Katalan, Irisch, Schottisch, Walisisch.
Aber das sind ja jetzt, bis auf jetzt bis auf England, Wales, aber sind das ja alles, was du gesagt hast, sind es ja schon Länder.
Das sind, ja, Wales ist, hält sich für ein eigenes Land, war aber, als Großbritannien noch in der EU war, quasi nur so ein Unterland von Großbritannien, so wie Schottland. Aber tatsächlich eigene Sprachen. Baskisch, Katalan hatten wir schon. Weiß nicht, was da in Portugal noch alles gesprochen wird.
Also bis zu 200, das dauert eine lange Folge.
Ich sag ja, ich kenn sie nicht alle.
Ich sag dann, das ist Quatsch. Gut, aber also du behauptest jetzt, das stimmt, ja?
Rätoromanisch fällt mir noch ein. Keine Ahnung, in der Bretagne wird auch irgendein komisches Gälisch gesprochen.
Ich mach schon mal weiter, du kannst ja noch.
Ja.
So, Baskisch, die älteste Sprache. Glaube ich ja, nicht.
Ist auch ein bisschen hypothetisch, aber Baskisch ist definitiv verdammt alt und keiner weiß, wo es herkommt. Es ist irgendwie gälisch, aber muss ein Vorgänger von diesen ganzen gälischen Sprachen sein, die wir heutzutage noch kennen.
Wenn du meinst. 80% der Gesetze EU. Glaube ich nicht, aber wird dann wohl wahr sein.
Nein, das stimmt nicht.
Das stimmt nicht?
Nein, das ist ein Mythos. Das wird gerne erzählt, dass 80% der Gesetze, die wir hier befolgen müssen, uns quasi vorgesetzt werden durchs Europaparlament. Aber es ist Unsinn, denn das ist ein Mythos, der aus einer Rede von Jacques Delors hervorgegangen ist, der ja auch mal französischer Präsident war, in der er die Vorhersage gemacht hat, wie sehr die EU unsere Gesetze im Jahr 2000 beeinflussen würde. Ja. Tatsächlich ist es so, dass was Landwirtschaft angeht zum Beispiel, trifft das durchaus zu, aber fast jeder andere Bereich bei weitem nicht. Also ist das alles gar nicht so schlimm, wie uns immer aus gewissen Kreisen erzählt wird, dass die EU aus dem Elfenbeinturm uns hier alles vorschreiben würde. Das stimmt nämlich so überhaupt nicht.
Boah, mir fällt gerade so ein Stein vom Herzen. Ich habe ich muss ganz kurz was einwerfen. Seit zwei Tagen tut mein linker Zeigezeh weh.
Ja.
Und heute sogar so, dass ich kaum laufen kann, kaum auftreten kann. Dass du
kaum noch zeigen kannst mit dem Zeigen.
Ja, dass ich mich kaum noch zeigen kann. Und heute Abend, dann wurde der oben am Gelenk auch noch sogar jetzt so ein bisschen dick. Oh. Und ich konnte den auch überhaupt nicht bewegen. Jetzt gerade, während wir jetzt hier einen Podcast machen, fummel ich an meinem Fuß rum und ziehe an diesem Zeigezeh immer fester. Und dann hat sie gerade einmal knack gemacht. Und jetzt kann ich den wieder voll durchbewegen.
Wow.
Mein Zeh war ausgerenkt. Oder ausgekugelt oder irgendwas. Ah, wie angenehm ist das denn?
Und das war alles die EU-Schuld.
Oh. Ja, guck mal.
Ja. Hä? Stimmt nämlich gar nicht. Naja. Ja, ist doch schön, wenn wir hier deiner Genesungsgeschichte beiwohnen dürfen.
So, die Briten, wer ist denn noch aus der EU ausgetreten, um das kurz zu Ende zu bringen?
Grönland zum Beispiel. Grönland war Teil der EU, als Dänemark der EU beigetreten ist. Und Grönland ist ja irgendwie so ein Territorium, das irgendwie zu Dänemark gehört, aber gleichzeitig unter Eigenverwaltung war. Und die sind nachträglich, weil sie irgendwie nicht einverstanden waren mit dieser Fischfang-Sache irgendwie, sind die aus der EU ausgetreten.
Wann war das?
Lange her, ich glaube in den 70ern.
Okay, weil ich meine, sowas bekäme man ja eigentlich mit, ne?
Ja. Und dann sind noch so ein paar Kolonien von Frankreich zum Beispiel ausgetreten. Mhm. Also irgendwelche Inseln in der Karibik oder so, die mit Unabhängigkeit und so weiter sind die aus der EU ausgetreten. Also die Briten waren nicht die Ersten.
Gut, aber wahrscheinlich waren es die lautesten, ne? Also
ja.
Die Diskussion um Großbritannien war wahrscheinlich die lauteste und anstrengendste.
Ja, richtig, vor allem, weil die natürlich auch so eng verbunden waren mit der EU und dann war plötzlich alles scheiße und jetzt haben sie nämlich den Salat und jetzt ist alles scheiße.
Ah ja, okay. So, und in Island gibt es wirklich keine Moskitos?
Nein, die gibt es nicht.
Zu kalt. Das ist das Einzige, was ich schon mal so in Ansätzen gehört habe. Aber ich bin immer noch der Meinung, es ist alles kaputt. Also weil du, bis auf jetzt Grönland, da hast du mir bei keinem so richtig eine richtige Antwort geben können.
Ich habe mir jetzt auch nicht die Mühe gemacht, alle 200 Sprachen aufzuschreiben.
Gut, ist ja gut. Wusstest du, dass es nächste Woche, achso, wir machen das noch schnell zu.
Das war Wen oder Was gibt es wirklich?
Ich bedanke mich sehr. Wusstest du, dass es nächste Woche Chicken Diane bei Verkocht und Abgedreht am Herd gibt?
Ist das nicht schön?
Am Montag. Ja. Erklär mal kurz, was es ist.
Chicken Diane ist, also wir haben einen Huhn geschlachtet mit dem Namen Diane. Nein, Chicken Diane, das ist quasi Hähnchenbrust in einer, ja, was war es denn noch, Pilz-Sahnesoße.
Sowas, ja.
Ja, ein alter Klassiker der französischen Küche. Wurde früher irgendwie auch am Tisch zelebriert, aber wie die das da gemacht haben, erklärt sich mir nicht, aber irgendwie wurde das, glaube ich, noch flambiert zusätzlich. Früher war sowas ja angesagt, so bis in die 70er.
Ein bisschen Showküche der Franzosen.
Ja, genau. Sowas mussten Kellner tatsächlich in der Ausbildung lernen. Crêpe Suzette und...
Ich bin nicht auf den Namen gekommen, aber... Ja, das gibt's am Montag. Ich leite hier einfach so das Ende ein. Vielleicht hast du ja noch was zu sagen. Ich hab nur gerade auf die Uhr geguckt und ich freue mich so, dass mein Zeigezeh eingedenkt ist.
Nee, ist ja schön für dich. Deswegen, also ich finde, du sollst dir auch heute Abend noch die Zeit nehmen, dich über deinen Zeigezeh zu freuen. Und ich denke, wir sind rum. Also
es gibt ja auch noch eine nächste Woche und dann.
Aber wir müssen auf jeden Fall heute noch, die Zeit müssen wir uns nehmen. So viel Zeit muss sein, den Song des Tages noch
zu den veröffentlichen. Den natürlich noch machen.
Der Song des Tages wird präsentiert vom Freistaat Eifel und der Filmwerk Services GmbH.
Jo, wer wurde diese Woche 80? Am 18. Juni. Ja, genau. Paul McCartney.
Ja.
Er hat es geschafft. Er ist 80.
Sehr gut.
Und immer noch
fit. Der lehnt sich jetzt natürlich ein bisschen weit aus dem Fenster, ne? Vielleicht für die, die es ganz leise hören wollen. Wir haben heute den 17. Juni. Wir nehmen heute unfassbar früh auf in dieser Woche. Unfassbar früh. Aus zeitlichen Gründen ging das nicht anders. Das heißt, Ricky hat jetzt gesagt, er hat es geschafft, er ist 80 geworden. Jetzt wollen wir aber alle mal die Daumen drücken.
Dass das wirklich noch schafft.
Das also nicht, dass da jetzt was schief geht, weil dann...
Also vorab gratulieren bringt Unglück, aber ich habe ja nicht gratuliert.
Nee.
Genau.
Also ich sage, Daumen drücken. Aber in dem Moment, wenn ihr das jetzt hier hört an der Stelle, ist es ja gut.
Wenn bis dahin keine Todesnachricht kommt, dann...
Und ansonsten ist das hier ganz schön peinlich.
Genau.
Gut, aber in diesem Sinne verabschiede ich mich. Ich laufe jetzt ein bisschen und hüpfe auf meinem linken Fuß rum. Schaue, wer morgen EM spielt, um das dann nicht zu gucken.
Ja, ich weiß ja, dass du dich jetzt sehr freust über deinen Zeh, aber ich habe noch gar nicht gesagt, welchen Song wir auf die Liste laden.
Richtig. Welchen Song laden wir denn auf die Liste?
Nein, wir laden einen uralten Song von 1971 auf die Liste. Uncle Albert, Admiral Halsey. Ein etwas sperriger Titel. Und das war trotzdem eine nicht gänzlich unerfolgreiche Single damals.
Aber von Paule.
Von Paule. Von dem Album Ram von 1971. Und Paule hat eben nicht nur hübsche Liedchen gemacht, sondern war auch teilweise ziemlich experimentell unterwegs.
Ja, ich bin gespannt. Ich bin immer verwundert darüber, wie früh der schon solo unterwegs war.
Ja.
Aber 71 gab es die Beatles schon nicht mehr, ne?
In der 70 haben die sie aufgelöst.
Ja, okay. Ja, das ist mir auch alles zu früh. Das schiebe ich auch mal auf später, warum auch immer. Ja, ich habe mitgebracht, eigentlich geht es mir weniger um den Titel, als vielmehr um die Fernsehserie, dessen Titelsong das ist. Mhm. Nämlich, hast du schon mal gesehen, Die Brücke, Transit in den Tod? Das ist eine Serie, da geht es um, also es ist eine sechsteilige Serie.
Dänisch, um schwedisch.
Um einen Mord auf der Öresundbrücke, genau auf der Grenze zwischen
Dänemark und Schweden.
Da gab es noch zwei oder drei weitere Staffeln, die alle nicht so gut waren. Die erste ist eigentlich die wirklich sehenswerte, allerbeste. Die habe ich mir jetzt nochmal angeschaut und mir ist nochmal aufgefallen, dass dieser Titelsong von dem Chor of the Young Believers, This is for the White in Your Eyes, so ein geiler Song für so eine Serie ist. Den schmeiße ich mal drauf. Das Album habe ich mir mal angehört letzte Tage. Ist totaler Kappes, nur der eine Song ist gut.
Ja, wie so oft.
Ist ja wie so oft, aber den Titel hören und dann am besten die Serie gucken. Das ist wirklich eine richtig geile Serie, wer die noch nicht gesehen hat. Die Brücke. Die ist sogar so gut, dass die Amis die nachgedreht haben. Ne?
Ja, das stimmt. Ja, was eigentlich ein Kompliment ist, aber das kann lange nicht so gut werden, weil nur die Schweden / Dänen, ich glaube, es war eine schwedisch-dänische Koproduktion, können sogar so
Deutsch.
Düster.
Schwedisch-dänisch-deutsch.
Ach, so Deutsch sogar auch noch. Ja. Nur die können so unglaublich düster drehen.
Ja. Mhm. Ja, und diese Charakter, Hammer. Ja. Sehr, sehr gut. Nee, schmeiß mal mit drauf. Jetzt aber. Jetzt will ich hüpfen. Ich will hüpfen gehen. Ich will jetzt hüpfen gehen. Ich überlasse jetzt einfach die letzten Worte. Guten Fluch. Tschüss.
Jo, ich bin dann auch nach Diktat verreist und wir sehen uns dann hoffentlich sehen. Wir sind im Podcast. Ne? Wir hören uns dann hoffentlich nächste Woche wieder mit einem lebenden Paul McCartney und einem lebenden Recki, der nicht abgestürzt ist oder in Irland irgendwie unter die Räder gekommen ist. Bis Paul dahin.
Durch.
Ja. Mare Diot und Paul schwenkte Hut.